NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
In fast 40 Sprachen ist das Buch übersetzt, das wir in dieser und auch in der kommenden Woche für Sie haben, hier in Am Morgen vorgelesen. Es handelt sich um den Band Starke Meinung zu brennenden Themen von Edgar Keret. Er ist israelischer Autor, 1967 geboren, und daran allein, dass das in so viele Sprachen übersetzt worden ist, kann man ja schon erkennen, wie wertvoll das ist, was er schreibt. Entsprechend bezeichnen viele ihn auch als literarisches Genie. Es gibt Leute wie zum Beispiel Daniel Kehlmann, die sagen, er bedient ein Genre, das nur er bedienen kann, nämlich die Edgar Keret-Kurzgeschichte, weil niemand schreibt so wie er. Es sind also zum Teil Alltagsbeobachtungen, zum Teil sehr ernst, dann wieder wahnsinnig humorvoll. Insgesamt 33 sogenannte Stories, so nennt er das, sind zusammengekommen in Starke Meinung zu brennenden Themen. 10 davon haben wir für Sie in dieser und in der nächsten Woche. Heute gibt es die dritte, gelesen von 3 wunderbaren Sprechern, Jens Harzer, Peter Jordan und Torben Kessler. Mit Jens Harzer geht es jetzt los. Er liest Edgar Kerets Story Genesis Kapitel 0. Danach hören Sie Peter Jordan mit Oliven oder der Weltuntergangsblues, und den Abschluss macht Torben Kessler heute mit der Story Autokorrektur, eine Geschichte in mehreren Versionen. Aber los geht's, Genesis Kapitel 0. Hier ist Jens Harzer.
Genesis Kapitel 0. Nach dem Unfall wurde alles zu Schmerz. Schmerz, wenn er morgen im Café in der Schlange stand, Schmerz auf der Arbeit, Schmerz bei der Physiotherapie im obersten Stockwerk der Poliklinik im Süden der Stadt mit dem stinkenden Aufzug. Aber dann erzählte ihm ein Freund von einem alternativen Therapeuten, der aus dem Kaukasus nach Israel eingewandert war, in Bat Yam wohnte und mit Energien heilte. Dieser Heiler, berichtete ihm sein Freund, war total verrückt. Er schwitzte und redete während der Behandlung mit sich selbst, tropfte und knurrte dabei wie ein gefangenes Tier. Aber er erledigte, zumindest laut dem Freund, seine Arbeit. Ganz ehrlich? Als jemand mit einem Studienabschluss in Industrial Engineering and Management von der Ben-Gurion-Universität im Negev, glaubte er nicht wirklich an alternative Heilmethoden. Doch als promovierter Schmerzabsolvent der Akademie des Lebens war er bereit, alles auszuprobieren. Einmal in der Woche fuhr ihn Ruti zu Sarman, wie der schweißtropfende Kaukasier aus Bat Yam hieß, und nachdem dieser Sarman 4-5 Mal über ihm geknurrt und geschwitzt hatte, verschwand der Schmerz ganz einfach. Nach seiner Heilung wurde alles zu Langeweile. Langeweile im Café, Langeweile auf der Arbeit, Langeweile am Swimmingpool im Erholungsurlaub in Eilat, Langeweile bei den Freitagabendessen mit seinen Freunden. Irgendwann sagte Ruti zu ihm, dass es so nicht mehr weitergehen könne, dass er etwas dagegen tun müsse, in eine Therapie gehen, Bücher lesen, kochen lernen oder surfen, egal was, nur aus dieser Lähmung rauskommen. Etwas an diesem Gespräch, etwas in Rutis alles durchdringendem Röntgenblick, an ihrer Anteilnahme, an der Art, wie sie mit zugeschnürtem Hals redete, veranlasste ihn, sich ändern und wieder fühlen zu wollen. »Ich will ein Kind«, sagte er. »Ich möchte, dass wir ein Kind bekommen. Blond, schlank, groß, privilegiert. Ich will, dass wir es in einem aus Schweden importierten Designer-Kinderwagen durchs Einkaufszentrum schieben und dass alle möglichen Leute stehen bleiben und sagen, dass es mehr wie du aussieht oder wie ich«, oder was auch immer für wirre Gedanken ihnen durch den Kopf gehen, und dass wir lachen und dass es uns egal ist, wem es ähnlich sieht, wie es überhaupt aussieht, dass wir uns einfach nur freuen, dass es da ist. Nach Nadirs Geburt wurde alles zur Erschöpfung. Erschöpfung im Park, Erschöpfung über den bekleckerten Teppich im Wohnzimmer, Erschöpfung bei der Mütterberatungsstelle. Bevor er geboren wurde, hatten sie ausgemacht, dass er mindestens 2 Jahre gestillt würde, denn im Internet stand, das würde speziell die Knochen und die Selbstsicherheit des Säuglings stärken. Aber nach 5 Wochen sagte Ruti, dass Nadir in ihre Brustwarzen biss wie ein Dachs und dass man ihn auf die Flasche umstellen müsse. Von dem Moment an, als er aus der Flasche trank, wechselten sie sich mit dem Füttern ab, und anstatt dass nur Ruti zusammenbrach, waren nun beide am Ende. »Das ist nur in den ersten paar Monaten so«, tröstete sie die lächelnde Schwester mit den gelben Zähnen in der Mütterberatungsstelle. »In dem Moment, in dem er ein bisschen größer ist, wird er anfangen, wie ein Baby zu schlafen.« Als der Junge ein bisschen größer geworden war, wurde alles zum Ärgernis. Ärgernisse auf dem Weg zur Kindergrippe, Ärgernisse beim Zubettbringen, bei den Mahlzeiten, beim Duschen, ein Ärgernis mit Ruti, die bei allem, aber auch allem, was er zu Nadir sagte, stur das Gegenteil sagte. Ärgernisse auf der Arbeit, in den Staus, auf der Heimfahrt, Ärgernisse in der Paartherapie, bei dem Therapeuten mit dem schütteren Haar, der dermaßen überheblich und mitleidig über ihre Beziehung sprach, dass es sich manchmal anhörte, als rede er von einer unheilbaren Krankheit. 500 Schekel bezahlten sie, 500 Schekel für die als Ratschläge getarnten Beleidigungen, mit denen der kahl werdende Therapeut immer wieder ihre Ehe niedermachte. 500 Schekel jede Woche. Unbegreiflicherweise funktionierte es. Als Nadir zum Militär eingezogen wurde, wurde alles zu Angst. Angst vor den Tagesnachrichten im Radio, vor Sendungsunterbrechungen in den Nachrichtenprogrammen im Fernsehen, vor Notfallmeldungen in der App des Krisenstabs, Angst, wenn Nadir in der Basis war, Angst, wenn er mit Kameraden am Wochenende etwas trinken ging, Angst, wenn er Ruti auf eine WhatsApp-Nachricht nicht antwortete, Angst vor der globalen Erderwärmung, Angst vor einem Erstarken der Hisbollah, vor Virussen, vor E-Rollern, die viel zu schnell auf dem Bürgersteig rasten, vor Politikern, die von der Ewigkeit Israels sprachen, ohne einem wirklich in die Augen zu schauen. Aber dann, nach 3 langen Jahren, fand auch das ein Ende, und als Nadir aus der Armee entlassen wurde, ging er auf seine große Auslandsreise nach dem Militär und fuhr durch Amerika. Auf der Reise begann er, Kosmetikprodukte vom Toten Meer an mobilen Ständen zu verkaufen, zusammen mit Yaki, einem aalglatten Israeli, den er im Haus der Lubavitcher Hasiden in Miami getroffen hatte. Es lief ziemlich gut, und nach ein paar Monaten zog Nadir mit einem Mädchen namens Georgina zusammen, von der Ruti und er nur 2 Dinge wussten, dass sie einen Master in Gender Studies hatte und keine Jüdin war. Als ihre Enkelin geboren wurde, war es reine Frustration, vielleicht nicht ganz und gar, denn es lag auch ein Hauch von Glück darin. Es gibt nichts, was Großeltern mehr Freude macht, als ihre winzige Enkelin in die Luft zu schwingen und ihr mit dröhnender Stimme zu befehlen, »Sag Opa, Opa!« Wenn sich diese Enkelin aber in einer progressiven Kleinkindkrippe in einem Vorort von Columbus, Ohio befindet, kommt man allerdings nicht wirklich oft dazu, sie in die Luft zu schwingen. Und es ist frustrierend, sie nicht jede Woche zu einem Ausflug in den Park mitzunehmen, frustrierend zu versuchen, sie per Zoom zum Lachen zu bringen, frustrierend, 14 Stunden zu fliegen, nur um einmal Kuckuck mit ihr zu machen und zu hören, wie Georgina sagt, es sei schon spät und das Kind sei müde, um dann mit einem Uber-X-Taxi, mit einem Fahrer, der nach Knoblauch stinkt, ins Hotel zurückzufahren. Nach Rutis Tod wurde alles, ehrlich gesagt, nachdem sie gestorben war, wusste er die meiste Zeit nicht mehr, was es wurde. Die Ärzte sagten, das sei das Alter und ganz natürlich oder vererbt. Oder es handele sich um ein unerklärliches, seltenes Phänomen. Er erinnerte sich nicht, was sie genau sagten, außer dass man nichts dagegen tun könne. Und mit diesem löchrigen Gedächtnis wurde sein Leben zu einer Art dünnem, klebrigen Brei, von allen möglichen Dingen, Geschehnissen, die ihn im Moment überfluteten und im nächsten Augenblick nicht mehr da waren. Einmal alle 2, 3 Jahre kamen Nadir und Georgina nach Israel und besuchten ihn im Altersheim. Manchmal wusste er nicht mehr, wer sie waren. Manchmal erinnerte er sich noch, dass Nadir sein Sohn und Georgina seine Schwiegertochter waren, vergaß aber, dass er eine Enkelin namens Rose hatte, die nach einer berühmten Amerikanerin benannt worden war, die mit jemandem im Autobus gestritten hatte, und nicht nach seiner Großmutter Reisel. Und in den spärlichen Momenten, in denen er sich trotz allem an seine süße Rose erinnerte, war er auch klar genug im Kopf, sich daran zu erinnern, dass sie aus allen möglichen politischen Gründen, die ihr veganer Freund, den sie im College kennengelernt hatte, ihr in den Kopf gesetzt hatte, nicht nach Israel kam. Doch auch in seinen wachsten Momenten erinnerte er sich nicht wirklich an die Gründe, die Rose von seinem Land fernhielten und in welchem Land genau er lebte. Nachdem er gestorben war, wurde alles zunicht. Nicht Schmerz, nicht Langeweile, nicht Angst, nicht Frustration, nicht Glück. Ein einziges großes Nicht. Eine Art riesiges Nichts, das alles füllte oder vielleicht richtiger alles leerte und nicht einmal ein Tohuwabohu zurückließ, nur die Geister von Ruti und ihm, die darüber schwebten, und Finsternis auf Erden. Und Ruti sprach, es werde Licht. Er nickte hoffnungsvoll. Ein bisschen Licht wäre ganz nett.
Oliven oder der Weltuntergangsblues. Am letzten Tag der Welt esse ich Oliven. Ursprünglich war Pizza geplant, aber als ich in den Supermarkt ging und die ganzen leeren Regale entdeckte, begriff ich, dass ich den Pizzateig und die Tomatensauce vergessen kann. Ich versuchte, mit der älteren Kassiererin an der Expresskasse zu reden, die gerade an ihrem Handy mit jemandem auf Spanisch skypte, aber sie schaute nicht mal auf, als sie antwortete. Sie sah völlig fertig aus. »Sie haben alles gekauft«, murmelte sie. »Es sind bloß noch Hygienebinden und Mixed Pickles übrig.« Im Regal mit den Mixed Pickles stand noch genau ein einziges Gläschen Oliven mit Gambas gefüllt, von der Sorte, die ich am liebsten mag. Als ich an die Expresskasse zurückging, weinte die Kassiererin bereits. »Er ist wie ein warmer Brotlaib«, sagte sie. »Mein goldiger Enkel. Ich werde ihn nicht mehr sehen, ihn nicht mehr riechen. Ich werde diesen kleinen Wicht nie mehr umarmen dürfen.« Statt zu antworten, stellte ich das Glas auf das Transportband und zog einen 50-Schekel-Schein aus der Tasche. »Stimmt so«, meinte ich, als ich begriff, dass sie nicht die Absicht hatte, den Geldschein von mir entgegenzunehmen. »Sie brauchen nichts rausgeben.« »Geld?« lachte die Kassiererin kurz auf. »Die Welt geht in Scherben und du bietest mir Geld an? Was genau soll ich damit anfangen?« Ich zuckte die Achseln. »Ich will diese Oliven wirklich. Wenn 50 nicht reichen, zahle ich gerne auch mehr, was immer es kostet.« »Eine Umarmung«, unterbrach mich die tränennasse Kassiererin und streckte die Arme aus. »Das kostet dich eine Umarmung.« Ich sitze jetzt auf dem Balkon meiner Wohnung, sehe fern und esse Oliven. Es war ein bisschen kompliziert, den Fernseher hier raus zu befördern, aber wenn das Ende ist, dann geht nichts über ein paar Sterne am Himmel und eine grauenhafte argentinische Telenovela auf dem Bildschirm, um das Ganze zu beenden. Es ist die 436. Folge und ich kenne die Darsteller nicht. Sie sind schön, sie sind temperamentvoll, sie schreien sich auf Spanisch an. Es gibt keine Übersetzung, daher ist schwer zu verstehen, warum eigentlich. Ich schließe die Augen und denke an die Frau vom Supermarkt. Als wir uns umarmt haben, habe ich versucht, klein zu werden, wärmer zu sein, als ich in Wirklichkeit bin. Versucht, so zu riechen, als sei ich gerade im Moment geboren worden.
Autokorrektur. Der Wecker klingelte um 6:55 Uhr. Juvi stand aus dem Bett auf und ging als erstes, noch bevor er sein Telefon eingeschaltet oder sich die Zähne geputzt hatte, ins Arbeitszimmer und legte sich eine hübsche Lein. Dieser Tag würde ein besonderer Tag werden, dachte er. Und falls die Chinesen unterschrieben, würde dieser Tag sogar ganz besonders. Er hatte gerade angefangen, sich das Pulver reinzuziehen, als es an der Tür klingelte. Und als er versuchte, das Kokain hastig in die Tischschublade zu schieben, kippte ihm das Röhrchen um und alles verstreute sich auf dem Teppich. Die Klingel schrillte ungeduldig und aufdringlich weiter, und Juvi ging verärgert zur Tür. Am Eingang wartete sein Vater. »Wie lange dauert es denn, eine Tür aufzumachen?«, fragte der lächelnd. »Mach vorher einen Termin mit mir, und ich verspreche dir, ganz schnell aufzumachen«, zischte Juvi. »Mach vorher einen Termin mit mir«, imitierte ihn sein Vater. »Ich bin dein Vater, nicht irgendein Jungspund, der bei dir in der Firma arbeitet.« Juvi wurde wütend. »Stimmt, du bist kein Junge mehr, und ich bin auch schon verdammte 36. Also komm ja nicht in aller Früh daher, als müsstest du mich zur Schule aufwecken.« »Was gehst du denn so auf?« entgegnete sein Vater gekränkt. »Was habe ich dir denn getan? Ich dachte, wenn wir sowieso beide zur Direktionssitzung müssen, wäre es doch nett, wenn wir zusammenfahren und unterwegs ein bisschen feiern. Na komm, zieh dir Schuhe an, damit wir nicht zu spät kommen.«
»Ich werde nicht zu spät kommen, Papa. Und diese Firma, von der du so dringend den Erfolg feiern willst, die habe ich selber gegründet. Und alle Leute, die darin arbeiten, einschließlich dir, arbeiten für ein Gehalt. Auch wenn ich mich also zufällig um ein paar Minuten verspäte, ist das völlig in Ordnung, denn die Wartezeit ist im Gehalt, das ich euch zahle, mit inbegriffen.«
Juvis Vater schenkte ihm einen kalten Blick. An diesem Blick erinnerte sich Juvi aus seiner Kindheit. Schon damals hatte er begriffen, dass man sich nicht weiter sorgen musste, wenn sein Vater wütend war oder schrie. Er war einer dieser Rothaarigen, die schnell in die Luft gehen und sich noch schneller wieder beruhigen. Doch wenn Juvis Vater einen mit einem dieser eisigen Blicke fixierte, dann war klar, dass er wirklich beleidigt war. »Na gut, ich wollte dir vorschlagen, bei mir mitzufahren. Aber vielleicht ist es vorzuziehen, dass der CEO nicht im gleichen Wagen mit einem minderen Angestellten zur Sitzung kommt. Wir sehen uns dann dort«, sagte er, wandte Juvi den Rücken zu und begann auf das Eingangstor zuzusteuern. Hätte es irgendein Zauberwort gegeben, das diesen überflüssigen Zusammenstoß hätte ungeschehen gemacht, Juvi hätte es mit Freuden benutzt. Aber seinem Vater jetzt nachzulaufen, um sich dafür zu entschuldigen, dass es ihn störte, wenn man ihn, wie in der Rekrutenausbildung in aller Früh, vor 7 Uhr morgens wecken kam, erschien ihm einfach nicht angebracht. Eine halbe Stunde später, als er in seinem blauen Tesla unterwegs zum Büro im Stau festsaß, erhielt er einen Anruf aus dem Krankenhaus. Ein Lastwagen, der die Vorfahrt missachtet hatte, war über die Kreuzung gefahren und hatte den Skoda seines Vaters gerammt. Sein Vater war auf der Stelle tot. Juvi rief seine Sekretärin an. Er bat darum, die Sitzung abzusagen und das Treffen mit den Chinesen auf morgen zu verschieben. Dann gab er die Adresse des Krankenhauses in sein Navi ein. Bei freien Straßen hätte er in einer Viertelstunde dort ankommen können. Mit diesen verfluchten Staus jedoch würde es mindestens 1,5 Stunden dauern. Er fühlte sich müde, todmüde. Im Radio lief »I'm so tired«, und obwohl es unter diesen Umständen das Unlogischste überhaupt war, oder vielleicht gerade deshalb, machte er auf der Stelle eine riskante Kehrtwendung und fuhr nach Hause zurück. Als er ankam, klingelte wieder sein Handy. Ein Anruf aus dem Büro. Er schaltete das Gerät aus, streifte die Schuhe ab, legte sich ins Bett und schloss die Augen. Der Wecker klingelte um 6.55 Uhr. Juvi stand aus dem Bett auf und ging ins Arbeitszimmer. Er hatte gerade angefangen, sich eine Lein reinzuziehen, als es an der Tür klingelte. Und als er versuchte, das Koks schnell in eine Schublade zu schieben, kippte ihm das Röhrchen um und alles verteilte sich auf dem Teppich. Am Eingang wartete sein Vater. »Wie lange dauert es denn, eine Tür aufzumachen?«, fragte er lächelnd. »Mach vorher einen Termin mit mir«, zischte Juvi, »und ich verspreche dir, ganz schnell aufzumachen.« »Mach vorher einen Termin mit mir«, ahmte ihn sein Vater nach. »Ich bin dein Vater, nicht irgendein Jungspund, der bei dir in der Firma arbeitet.« Juvi wurde wütend. »Stimmt«, sagte er. »Du bist kein Junge mehr. Ich aber auch nicht.
Also komm mir nicht in aller Früh daher, als müsstest du mich zur Schule aufwecken.
Na, zieh dir Schuhe an und lass uns fahren, meinte sein Vater, damit wir uns nicht zur Direktionssitzung verspäten.
Ich werde nicht zu spät kommen, Papa. Aber auch wenn ich mich zufällig um ein paar Minuten verspäten sollte, ist das völlig in Ordnung. Das ist meine Firma. Und in dem Gehalt, das ich euch zahle, ist auch die Wartezeit mit drin.
Jovis Vater schenkte ihm einen kalten Blick. Ich wollte dir vorschlagen, bei mir mitzufahren. Aber vielleicht ist es besser, wenn der CEO nicht mit einem subalternen Angestellten im gleichen Wagen zur Sitzung ankommt. Wir sehen uns dann dort.
Jovis Vater drehte sich um und begann auf das Eingangstor zuzugehen. Jovi wollte ihm nachrufen, irgendein Zauberwort schreien, das diesen überflüssigen Zwischenfall ungeschehen gemacht hätte.
»Warte mal einen Moment«, rief er seinem Vater zu, der bereits am Tor stand. »Wenn wir ohnehin beide ins Büro wollen, ist es doch überflüssig, wenn wir mit zwei Autos fahren.«
Sein Vater zögerte einen Augenblick und nickte dann. Sie stiegen beide in den blauen Tesla. Und während der ganzen Fahrt wechselten sie kein Wort.
Jovi wusste, dass sein Vater geladen war und dass alles, was er sagen würde, zu einem Ausbruch führen würde, also schwieg er lieber. Als sie in der Firma eintrafen, schlug Jovi vor, noch schnell einen Cappuccino im Café in der Lobby zu trinken. Sie hatten 23 Minuten bis zum Beginn der Sitzung, genügend Zeit, um diesen bedrückenden Streit beizulegen. Aber Jovis Vater sagte, er habe schon zu Hause einen getrunken und würde ins Büro hinaufgehen. Eine Sekunde, nachdem sich Jovi den Cappuccino, kochend heiß und ohne Schaum, bestellt hatte, hörte er einen grauen, erregenden Lärm aus Richtung der Aufzüge. Es dauerte noch etliche Minuten, bis er begriff, was dort tatsächlich passiert war. Das Aufzugseil war im 14. Stockwerk gerissen. Im Aufzug befanden sich zwei Fahrgäste, ein 21-jähriger Lieferbote von Volt und sein Vater. Jovis Handy hörte nicht auf zu klingeln. Die Sekretärin, der Marketingdirektor, ein Anruf von Unbekannt, anscheinend aus China. Jovi beantwortete keinen von ihnen. Er nahm den Notausgang zur Parkgarage und stieg ins Auto ein. Eine Million dringender Dinge hätte er jetzt zu erledigen gehabt, doch er spürte, dass er nicht einmal ansatzweise die Kraft zum Nachdenken hatte, womit er anfangen sollte. Als allererstes, dachte er, muss ich heimfahren und schlafen. Der Wecker weckte ihn um 6.55 Uhr. Er war gerade dabei, sich eine Leine reinzuziehen, als es an der Tür klingelte. Und als er das Koks schnell in eine Schublade schieben wollte, verschüttete er alles über den Teppich. »Wie lange dauert es denn, eine Tür aufzumachen?«, fragte sein Vater lächelnd.
»Mach vorher einen Termin mit mir«, zischte Jovi, »und ich verspreche dir, ganz schnell aufzumachen.«
»Jetzt übertreibst du es«, brauste sein Vater auf. »Ich bin nicht irgendein Jungspund, der bei dir in der Firma arbeitet.«
»Stimmt«, entgegnete Jovi wütend, »du bist kein Junge und ich bin auch keiner mehr. Also komm mir nicht in aller Früh daher, als müsstest du mich zur Schule aufwecken. Das ist meine Firma. Und auch wenn ich zur Direktionssitzung zu spät komme, ist das in Ordnung. Das Gehalt, das ich dir zahle, schließt auch die Wartezeit mit ein.«
Die ganze Fahrt über wechselten sie kein Wort. Als sie bei der Arbeit ankamen, verzichtete Jovi auf den Kaffee in der Lobby und fuhr mit seinem Vater mit dem Lift direkt ins Büro hinauf. Alle schienen hysterisch. Das Geschäft mit den Chinesen konnte sie von einem dieser wackeligen Start-ups mit Finanzierungsschwierigkeiten zu einem gewinnträchtigen Unternehmen machen. Der Leiter der Entwicklungsabteilung wollte mit ihm ein paar letzte Details durchgehen, bevor alle versammelt waren. Und als sie sich in den Konferenzraum setzten, sah Jovi durch die riesige Glaswand, wie sein Vater zur Küchenzeile ging und sich Wasser in einen transparenten Plastikbecher einfüllte. Sein Vater sah traurig aus. Der Leiter der Entwicklungsabteilung fuhr fort, über die Updates zu reden, mit denen man das Produkt aufrüsten müsste, um es auch dem chinesischen Markt anzupassen. Und Jovi beobachtete seinen Vater, wie er langsam mit kurzen Schlucken aus dem Plastikbecher trank und urplötzlich, ohne jede vorherige Warnung, zusammenbrach. Die Sekretärin erreichte ihn als Erste, Jovi als Zweiter.
»Er atmet nicht«, rief die Sekretärin. »Helft ihm! Er atmet nicht mehr!«
Noch bevor die Sanitäter vom Roten Davidstern seinen Tod festgestellt hatten, war Jovi schon im Tesla auf dem Heimweg, um zu schlafen.
Der Wecker weckte ihn um 6.55 Uhr und einen Moment später klingelte es an der Tür. »Wie lange dauert es denn, eine Tür aufzumachen?«, fragte sein Vater, der am Eingang stand. »Mach vorher einen Termin mit mir und ich verspreche dir, ganz schnell aufzumachen«, zischte Juwi. Juwis Vater schenkte ihm einen kalten Blick. »Gut«, sagte er. »Ich wollte dir vorschlagen, mit mir mitzufahren. Aber vielleicht ist es besser, wenn der CEO nicht mit einem subalternen Angestellten im selben Wagen zur Sitzung kommt.« Er wandte ihm den Rücken zu und begann, auf das Eingangstor zuzugehen. Juwi wollte ihn rufen, irgendein Zauberwort schreien, das diesen überflüssigen Zusammenstoß ungeschehen machen würde. »Es tut mir leid«, rief er ihm hinterher. »Ich hätte nicht so reden sollen. Ich bin bloß einfach im Stress wegen dem ganzen Wirbel um den Deal.« Sein Vater blieb am Tor stehen und drehte sich zu ihm um. »Schon gut«, sagte er lächelnd. »Dafür hat Gott dir einen Vater erschaffen, oder? Damit jemand zum Anschreien da ist.« Juwi gab ihm das Lächeln zurück und schlug vor, gemeinsam mit dem Tesla zu fahren. Doch sein Vater beharrte darauf, dass es vielleicht trotzdem mit zwei Autos besser sei. Bevor sie sich trennten, umarmte Juwi seinen Vater mit aller Kraft. Und sein Vater, den die Umarmung überraschte, sagte, »Schluss jetzt, du Kindskopf. Ich flieg ja nicht zum Mars. Wir sehen uns in einer halben Stunde im Büro.« Doch anstatt zu antworten, hielt Juwi ihn weiter fest umarmt.
Jens Harzer, Peter Jordan und jetzt gerade am Schluss Torben Kessler mit drei Storys aus starke Meinung zu brennenden Themen von Edgar Kehret in der Übersetzung von Barbara Linner. Eine Gemeinschaftsproduktion übrigens vom Mitteldeutschen Rundfunk, von HR2 und von uns hier von NDR Kultur. Falls Sie alle 33 lesen möchten, das Buch ist im Aufbau Verlag erschienen. All diese Storys finden Sie aber zum Hören auch in der ARD Audiothek.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Benjamin Kirsch. Die geschäftsführende Bundesinnenministerin Faeser legt zur Stunde die polizeiliche Kriminalstatistik für das vergangene Jahr vor. Einige Punkte sind schon im Vorfeld bekannt geworden. Jonas Valentin Weber aus der NDR Nachrichtenredaktion fasst die wichtigsten Zahlen zusammen.
Insgesamt zählte die Polizei in Deutschland 2024 etwas weniger Straftaten als im Jahr zuvor. Konkret nennt der Bericht einen Rückgang um 1,7%. Das liegt vor allem an weniger Fällen der Straßen- und Drogenkriminalität, was wiederum auch darauf zurückzuführen ist, dass seit April deutlich weniger Cannabis-Delikte erfasst wurden. Gestiegen ist dagegen die Zahl der erfassten Gewalttaten, und zwar um 1,5%. Auffällig dabei, vor allem bei Kindern und Jugendlichen gibt es demnach ein größer werdendes Gewaltproblem, was zuletzt unter anderem mit psychischen Belastungen infolge der Corona-Pandemie erklärt wurde. Und es gibt mehr nicht-deutsche Tatverdächtige. Allerdings gibt es auch in der Bevölkerung insgesamt